Warum sollen wir denn über Super Mario sprechen?
Weil es cool ist.
Was ist denn cool daran?
Alles.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Genau, heute mit Katrin Rönecke.
Und mit Julius Stucke.
Und offensichtlich mit Computer- und Videospielen und einem Klischee, was wir jetzt aufgemacht haben, was wir aber eigentlich sofort wieder einpacken wollen, nämlich, das ist kein Kindskram, worum es hier heute geht.
Absolut nicht.
Absolut
nicht. Wir meinen es richtig ernst heute.
Genau, wir wollen darüber sprechen, inwiefern Computerspiele schon angekommen sind als Kulturgut, ernst genommen werden als Kulturgut, so behandelt werden. Ist das schon so oder ist da noch ein Schritt Weg übrig?
Computer- und Videospiele sind als Kulturgut von allergrößter Bedeutung.
Allein wenn man die Verkaufszahlen sich anguckt, wir haben es da mit einem massiv wichtigen wirtschaftlichen und kulturellen Phänomen zu tun.
Und man klickt sich so durch und weiß gar nicht, was erwartet einen eigentlich.
Ja, ist so ein bisschen wie wenn man sich für eine Dating-Webseite anmeldet oder so.
Sie haben ja narrative Formen. Sie haben natürlich jede Menge Bilder, aber sie erzählen letztlich auch Geschichten.
Genau, Geschichten. Die Frau, die das hier am Ende gesagt hat, das ist Sandra Richter, die neue Direktorin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Und die haben jetzt eben auch die Idee, sich Computerspiele genauer anzuschauen und zu schauen, welche Geschichten daraus sind archivierenswert.
Archivabel.
Archivabel, gehören ins Archiv und werden Computerspiele jetzt anders behandelt, anders ernst genommen?
Diese Frage betrachten wir heute mit unseren Gästen, unter anderem mit Markus Engels. Der hat eine Dissertation geschrieben über narrative Realisierungen in Computerspielen. Das klingt jetzt sehr
kompliziert.
Wissenschaftlich verkompliziert. Es geht eben auch ums Erzählen. Dann haben wir Markus Richter bei uns. Der ist Computerspiel-Experte in diesem Haus. Und wir haben mit Martina Hugentobler gesprochen, die selber Computerspiele entwirft. Und ganz am Ende gibt es noch einen Special Guest. Das ist Cassandra Watergate. Und was es mit der auf sich hat, das werden wir dann sehen.
Was wir natürlich auch vielleicht ganz kurz nochmal fragen sollten, ist, haben wir selber sowas wie eine Computerspielsozialisation? Wir haben jetzt gerade Super Mario gehört, was natürlich schon ziemlich toll ist.
Ist es gar nicht. Hey, hallo, Entschuldigung.
Alt, wollte ich sagen.
Ja.
Und
aber das gibt es ja auch in sehr neuen Varianten. Wir haben da gerade tatsächlich mein echtes Kind gehört, also aus dem echten Leben, das sehr, sehr, sehr gerne Super Mario spielt auf seiner Konsole bis heute. Und der gesagt hat, als er gehört hat, wir sprechen über Computerspiele, sprecht ja auch über Super Mario. Ihr müsst unbedingt über Super Mario sprechen. Also den nimmt es noch voll mit. Und tatsächlich auch das Spiel, mit dem ich meine Computerspiele-Sozialisation begonnen habe. Ganz klassisch auf damals natürlich dem Game Boy in den 90er Jahren.
Ich bin dann relativ schnell allerdings auch ausgestiegen und bin sozusagen über solche Sachen oder vielleicht noch sowas wie SimCity nicht weit hinausgekommen. Deshalb läuft es für mich auf so einer musikalischen, technischen, optischen Ebene eben auch noch so ab, wie das, was wir gerade gehört haben. Ja, es ist noch irgendwie so in diesem Modus.
Und Julius hängt noch in den 90ern.
Ja, das ist ja heutzutage völlig anders. Es sind irgendwie ganz andere filmische Szenen, ganz andere Sequenzen, ganz andere Musiken. Ich finde es schon spannend, dass ich mir heute gar nicht mehr vorstellen kann, wie hat einen das damals eigentlich gefesselt? Aber natürlich hat einen das damals auch gefesselt und reingezogen.
Genau, und in diesem Podcast wollen wir uns mit den aktuellen Computerspielen, die es tatsächlich gibt, befassen. Wir haben sogar auch eins gespielt, da schauen wir nachher mal rein, aber zuerst sprechen wir mit Markus Engels, der arbeitet am Institut für Germanistik und Literaturwissenschaft an der Uni Duisburg-Essen und den haben wir mal gefragt, wie sieht's denn aus? Finden wir in modernen Computerspielen Literatur, literarische Elemente? Sind Spiele, also Computerspiele, so eine Art Fortsetzung der Literatur mit anderen Mitteln? Was sagen Sie?
Also das ist sogar relativ häufig in der Forschung genauso dargestellt worden. Spätestens ab den 90er Jahren gibt es ganz viele literaturwissenschaftliche Auseinandersetzungen, gerade im amerikanischen Raum, die genau das postulieren. Also sagen, wir haben ursprünglich mal eine Theatertradition gehabt, wir haben eine Buchkultur gehabt, wir haben eine literarische Kultur gehabt und die verändert sich nun durch technische Innovationen beispielsweise. Und dann ist das, was wir jetzt im Computerspiel sozusagen erleben, eine neue Form von Literatur. Ich selbst finde das nicht unplausibel, würde aber immer ergänzen, dass Spiele natürlich, also gerade Computerspiele, ja letztlich Spiele sind und damit eine andere kulturelle Tradition mit hineinkommt, die man durch literaturwissenschaftliche Methoden nicht unbedingt sichtbar machen kann.
Das heißt, das Vereinende ist aber, dass in beidem in irgendeiner Form Geschichten erzählt werden.
Ja und nein. Also in der Regel würde man eher sagen, dass nicht alle Formen von Computerspielen in irgendeiner Art und Weise Geschichten erzählen müssen. Marbach hat ja auch gesagt, wir werden nicht alles archivieren, sondern nur die Sachen, die tatsächlich erzählend sind. Tetris beispielsweise wäre etwas, wo man jetzt prinzipiell sagen würde, ach, da wird nicht unbedingt was erzählt, auch wenn man da Elemente wiedererkennt sozusagen. Es gibt aber natürlich viele Computerspiele und die inszenieren sich auch sehr häufig in einer literarischen Tradition und auch in einer filmischen Tradition, die ganz ausgedehnt Geschichten erzählen und auch sehr differenzierte Geschichten erzählen können.
Was ist es denn an Computerspielen, was Sie daran interessiert haben, also dass Sie auch angefangen haben, sich damit zu beschäftigen überhaupt?
Naja, das eine ist tatsächlich, dass Computerspiele eigentlich etwas relativ Neues sind. Und es ist die Interaktivität, die es letztlich erlaubt, sehr spezifische Geschichten zu erzählen, die wir so mit anderen medialen Gegenständen nicht unbedingt gut nachbilden können. Also es gibt natürlich sowas wie eine interaktive Literatur, in der man beispielsweise gesagt bekommt, wenn du möchtest, dass Folgendes passiert, dann lies jetzt auf Seite 256 weiter. Das sind schon ganz ähnliche Ideen, aber die sind im Computerspiel sehr viel ausgefeilter. Alter, könnte man an der Stelle auch sagen, sodass da einfach ganz andere Geschichten möglich werden.
Ist das dann so eine Art Auflösung des klassischen Erzählers, weil ja dann im Computerspiel der Spieler, die Spielerin miterzählt?
Ja, das hat man sehr lange überlegt. Streng genommen ist es aber eigentlich so, dass solche Spiele ja nur vordefinierte Möglichkeiten anbieten. Also wir haben noch nicht die Art von Computerspiel, das geht schon technisch nicht, die sozusagen aus sich heraus neue Geschichten generiert. Im Kleinen geht das sehr wohl. Also wenn ich beispielsweise in einem Ego-Shooter auf eine bestimmte Art und Weise kämpfe und dann passiert durch Zufall irgendetwas Lustiges oder Interessantes oder etwas, das zumindest in anderen Spieldurchläufen nicht passiert, dann haben wir da eigene kleine Geschichten, die man hinterher auch tatsächlich erzählen kann. Im Großen ist es aber so, dass die meisten Computerspiele ja relativ vorgefertigte Erzählungen sozusagen anbieten und ich kann dann in manchmal binären Entscheidungen, manchmal in ausdifferenzierten Entscheidungen überlegen, wie möchte ich mich denn jetzt eigentlich hier verhalten. Ganz oft ist das eigentlich schon relativ klassisch erzählt. Da werden ja Erzählerfiguren im klassischsten Sinne sozusagen eingeführt und das weist darauf hin, dass das, was da passiert, sich schon auch anschlussfähig macht für eine Literaturgeschichte, für eine Kulturgeschichte, die sehr viel älter ist.
Tja, das war Markus Engels über Literarisches in Computerspielen. Und um es einerseits nicht zu langweilig zu machen für Markus Richter und andererseits verwirrend zu machen mit den Namen, müssen wir jetzt auch mal Hallo sagen, denn Markus Richter sitzt jetzt die ganze Zeit schon hier im Studio und denkt sich, ach, ich darf nicht zu laut lachen oder aufschreien. Hallo Markus, wie ist das? Wie ist das mit der Literatur in Computerspielen? Ist das doch irgendwie die falsche Brille, weil man da einfach immer einen Teil nicht sieht mit?
Ich habe tatsächlich ein großes Problem, also wirklich so ein Reflex, eine reflexhafte Reaktanz, wenn dieser Vergleich fällt, weil ich mich dann als erstes mal frage, man sagt doch auch nicht, ist ein Filmliteratur. Und ich glaube, das ist natürlich sozusagen erstmal sehr platt, aber andererseits auch ein ganz wesentlicher Punkt. Das ist genau, wie das gerade gesagt wurde, es gibt Elemente in Computerspielen, die folgen vielleicht literarischen Mustern und die kann man damit auch betrachten, aber Computerspiele sind keine Literatur. Sie sind erzählerisch, aber halt eben doch was anderes. Eigenes Medium, einfacher kann ich es eigentlich gerade gar nicht sagen.
Das heißt, du würdest diese These unterstreichen, dass es viel zu eng gefasst ist auch. Also wenn man jetzt sagen würde, wir nehmen die Mitte und Methoden, mit denen wir Literatur betrachten, vielleicht auch in der Forschung und setzen diese Maßstäbe an Computerspiele an, dann können wir eigentlich fast nur scheitern, oder?
Nö, nicht scheitern, das ist ja nicht uninteressant. Ne? Ja. Also bei jeder, also ich finde, das zeigt einfach, wie jung Computerspiele gerade noch sind. Mhm. Man macht immer noch diesen Versuch so, sind die vielleicht wie? Und nicht, man macht was ganz Neues. Aber trotzdem ist es ja nicht uninteressant. Es ist ja nicht uninteressant, ein neues Medium zu haben und zu sagen, lass uns doch einmal den Literaturfilter draufwerfen, die Literaturbrille darauf gucken und gucken, was dann rauskommt. Das ist total interessant und man kann dann auch ganz viel begreifen, was vielleicht auch ComputerspielautorInnen versuchen. Vielleicht versuchen die tatsächlich so eine Art Literatur da reinzubringen. Aber man darf dann halt, und das ist, fürchte ich, immer die Gefahr, nicht vergessen, es gibt dann eben auch noch mehr. Das ist halt nicht alles. Das heißt nicht, dass man es nicht machen soll.
Und ist es denn mehr geworden? Also dieses Erzählende in Spielen, ohne dass man die jetzt direkt sagt, man setzt sie gleich mit Literatur, aber dieses erzählende Element in Spielen, ist das mehr geworden? Also weil wenn ich jetzt mal dann doch zurückschaue auf die ersten Anfänge, dann habe ich das Gefühl, okay, da war relativ wenig erzählend und jetzt habe ich so ganze Plots und Erzählerstimmen, die mir am Anfang eben sagen, das ist hier die Szene, um die es geht und jetzt steigst du als Spieler ein. Hat sich sozusagen die Literatur da rein entwickelt?
Schon. Und das ist auch schon sehr viel länger so, als man das vielleicht in seiner selektiven Videospielgeschichte in Erinnerung hat. Weil, dass es am Anfang keine Geschichte gab, das war ja vor allen Dingen, weil Computerspiele erstmal technische Spielereien waren, mehr oder weniger. Ne? Also ich habe dieses Dreieck, das andere Vielecke zerschießt und das soll ein Raumschiff von Asteroiden sein. Schon das erzählt ja die Geschichte vom Allein im Weltraum und so. Aber klar, das ist Pong, ne? Tennis auf dem Bildschirm, das ist erstmal keine Geschichte. Aber in dem, also wenn wir jetzt von dem Zeitalter reden, wo es Super Mario schon gab, auch da gab es schon ein anderes Genre, Rollenspiele. Und schon die hatten immer eine Geschichte. Die war natürlich häufig ein bisschen platt, häufig ein bisschen märchenhaft, aber die gab es schon sehr, sehr lange. Und ich finde, man müsste die Frage eigentlich stellen, zu sagen, gibt es mittlerweile von den Computerspielen, die ja auch sehr viel sind, auch ein Subgenre, eine Kategorie, wo man sagen kann, die ist im erzählerischen, literarischen sehr zugeneigt. Und da kann man sagen, ja, das gibt es. Da hilft tatsächlich, dass die Art und Weise, wie Computerspiele produziert werden, mittlerweile sehr viel zugänglicher sind. Und dass deswegen auch die Figur des Autors oder der Autorin wirklich auch schaffen kann, etwas zu machen. Also es hängt nicht mehr nur daran, dass das Firmen machen, sondern eben auch kleinere Teams das machen können.
Wenn ich jetzt so diesen Literaturvergleich aufrufe in meinem Kopf, also erstmal frage, was ist eine gute Literatur für mich, dann ist es ja was mich die Welt aus der Perspektive von jemand anders zum Beispiel sehen lässt oder was mich auf eine Abenteuerreise mitnimmt, die ich sonst nicht machen könnte. Also es gibt ja diese Idee von, ich habe die Welt mit den Augen von 1000 verschiedenen Menschen betrachtet und konnte mich da hineinversetzen. Also es ist so eine Transzendenz so der eigenen Person, die da ja immer mitspielt. Und genau das ist ja wahrscheinlich auch das, was dann in sehr guten Computerspielen auch erreicht wird, oder?
Und da wird es total spannend, wenn man diese literarische Brille nimmt. Ja. Weil es gibt einerseits Spiele, die machen das auf eine Art und Weise, wo ich jetzt unterstellen würde, dass klassische Literaturliebhaber sagen, ah ja, das ist doch Literatur. Und es gibt Spiele, die diese Transzendenz total gut hinkriegen und das gar nicht sind. Kleines Beispiel. Life is Strange ist eine Spieleserie, ist gerade also wie eine Fernsehserie auch gestaltet, in Staffeln, ist jetzt die zweite gerade rausgekommen. Und da kann man die Geschichte von zwei Jungs nacherleben. Die Ausländer sind in den USA, der Trump-Zeit und es ist ganz gefährlich. Die flüchten und man begleitet die auf ihrer Reise und macht das wirklich auf eine Art und Weise, das könnte man auch in einem Film sehen oder in einem Buch lesen. Das ist da wirklich sehr nah dran an diesem Erzählerischen, im Sinne von, ich zeige dir eine Perspektive und du kannst mitnehmen und guckst denen aber über die Schulter. Und das andere ist, es gibt Spiele, die ich total spannend finde, weil sie es schaffen, dass du als Person, der vor dem Computer bist, tatsächlich dieselbe Position hast wie die Figuren im Spiel. Ein anderes Beispiel ist Duskers. Da sitzt man, also da ist die Spielfigur eine Raumschiff-Pilotin, die da sitzt und Drohnen außerhalb steuert. Aber sie macht das vor ihrem Computerbildschirm. Auch hier bin ich also die Gestalt exakt in dem Moment, exakt in der Situation. Und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Und das ist überhaupt gar nicht klassisch literarisch.
Es war auch Zocken nötig, wobei, wie Zocken hat sich nicht angefühlt. Wir haben auch ein Spiel gespielt.
Genau, wir haben einfach mal geguckt, was gibt's denn so. Wir haben auch ein bisschen auf dem deutschen Markt geschaut, was wird hier rausgebracht und sind bei einem Spiel gelandet, das heißt Orwell. Kennst du vielleicht, Markus, oder hast du schon mal davon gehört?
Ich habe selber nicht gespielt, aber es ist sehr weit rumgegangen gerade, weil es auch ein spannendes Thema hat.
Genau, es hat ein sehr spannendes Thema und zwar das Thema Überwachungsstaat. Und wie du gerade beschrieben hast, schlüpfen wir, die wir es gespielt haben, da auch in die Perspektive des Überwachungsstaates. Also wir sind sozusagen Anwärter für eine große Überwachungsorganisation, die eben Orwell heißt in diesem System. Und wir sitzen vorm Computer, wie so normale Arbeiter, wir saßen ja auch vorm Computer und steuern die ganze Zeit eigentlich den Datenfluss. Also welche Daten werden denn jetzt hier weitergegeben an die große Instanz, die dann daraus irgendwelche Schlüsse zieht, die dann vielleicht Personen festnimmt und so weiter und so fort. Hören wir einfach mal rein. Guck mal, wo sind wir denn jetzt? Freedom Plaza.
12. April 2017, 7:48 Uhr.
Leute laufen herum. Wir sehen wahrscheinlich mit einer Überwachungskamera, sehen wir Leute herumlaufen. Und die Gesichtserkennung scannt sofort bei den Leuten, die rumlaufen, ob irgendwas über die bekannt ist. Bei ihr wurde eine Polizeiakte gefunden. Mhm. Sie steigt in den Bus. Sah eigentlich ganz harmlos aus.
Aber es sind schon alle Leute sind erstmal gesichtslos, ne? Außer wenn sie dann sozusagen wie sie gerade gescannt wurden, dann sieht man dieses Gesicht.
Mhm, stimmt.
Eine Explosion. Hätte ich gar nicht sagen müssen, hört man auch.
Leute rennen weg. Okay.
Episode 1. Die Uhren schlugen was? 13?
13. Wir sind jetzt in so einem Backend, würde ich sagen. So ein
Filesystem. Wieso? Ja.
Nenn mich Symes. Unser Advisor in Orville. Wir werden die erste und die letzte Linie der Abwehr gegen den Terrorismus bilden. Ausgewählt aus Tausenden von Menschen, die sich dafür beworben haben, über dem ganzen Erdball.
Ich glaube, wir haben es ungefähr eine Stunde gespielt. Und ich habe mich da nicht wohlgefühlt in dieser Rolle des Beobachters oder des Überwachers, ja, einerseits. Und andererseits auch wirklich gefragt. Also ich habe so eine innere Hektik gekriegt. Mir war das zu langsam.
Ja.
Vielleicht war ich auch zu langsam, mag sein.
Ich glaube, das ist auch, wenn man es nicht gewohnt ist, regelmäßig zu spielen, muss man erstmal rauskriegen, wo funktioniert hier eigentlich was? Also wie kriegen wir das Spiel überhaupt voran? Aber was ich ganz spannend fand, wir haben ja gerade schon gehört, es gab diese eine Person in der Überwachungskamera, wo sofort irgendwie Daten abgelaufen sind. Aha, da erkennen wir, da gibt es eine Polizeiakte und so. Und das war nämlich Cassandra Watergate, wie sich später rausstellte, die dann für diesen Anschlag, den wir gerade gehört haben, auf dem Freedom Plaza im Grunde die Hauptverdächtige war, beziehungsweise weil sie auch die einzige war, zu der eine Akte vorher existierte, war sie halt auch sofort die Hauptverdächtige und unsere Aufgabe war es dann, möglichst viele Daten über Cassandra Watergate zu sammeln.
Man ist dann Teil einer Geschichte in dem Moment, die man selber so gar nicht erzählen würde vielleicht. Ist ja auch ganz, ganz interessanter Punkt, dass man die, ich würde die selber ja nicht erzählen wollen, die Geschichte, wie überwachte ich Cassandra Watergate.
Ja, genau. Und welche Indizien ihres Verhaltens fand ich denn zum Beispiel irgendwie suspicious? Also was hat mich irgendwie, was hat sie verdächtig gemacht? Wo hat sie sich verdächtig verhalten? Und dann auch so diese Grenzen zu überschreiten, weil man bekommt dann irgendwann im Laufe des Spiels die Möglichkeit, ihre Chatverläufe zu beobachten und genau zu scannen, so, was sagt sie denn, was tauscht sie denn mit ihrem Anwalt und der auch gleichzeitig ihr Freund ist? Was tauscht sie sich denn mit dem aus? Ist da irgendwas Verdächtiges dabei und so? Und tatsächlich, am Anfang hat man noch so dieses Unwohlsein und spürt, ich schaue hier gerade in privaten Chats von einer Person zu. Das mag ich eigentlich so gar nicht. Das ist überhaupt nicht meine Rolle, die ich gerne habe. Aber als man irgendwann später, ohne das jetzt zu viel spoilern zu wollen, in diesem Chat eine Information entdeckt, die dann sagt, okay, vielleicht hat sie ja doch was angestellt. Da ist es auf einmal so, zack, habe ich dich, ha! Und schon ist man mittendrin, ja. Sie hatte doch was getan und sie hat doch Dreck am Stecken. Also war ja diese ganze Überwachung offensichtlich auch gar nicht so falsch.
Ja, ihr merkt, dass diese Geschichte hat Katrin Rönnecke auf jeden Fall sofort reingezogen und völlig vereinnahmt. Ich wollte dann doch lieber irgendwie zurückgehen zu was anderem und mit jemandem sprechen, der sich sowas ausdenkt. Also jetzt nicht dieses Spiel, aber ein anderes Spiel, um zu fragen, wie das ist. Denkt man so eine Geschichten, so eine Narrative eigentlich mit? Denkt man sich die aus? Lässt man die Leute da freilaufen oder nicht? Und dafür haben wir uns mit Martina Hugentobler verabredet. Die sitzt aber in der Schweiz und hat ein Spiel entwickelt, das heißt Far...
Lone Sales. Markus, du hattest das empfohlen.
Ja.
Beziehungsweise sie empfohlen. Das heißt, du kennst ja auch das Spiel.
Ja.
Du findest das, glaube ich, auch ganz gut.
Ich finde das ganz hervorragend. weil das eins von den kleinen Spielen ist, dass, ich finde diese Geschichte immer toll. Kleines Team entwickelt ein Spiel, wird damit ganz erfolgreich. Und andererseits, weil das tatsächlich eins von den Spielen ist, die keine oberflächliche Geschichte erzählen, aber dann eine unfassbar gute Geschichte erzählen.
Mhm.
Das ist wirklich toll.
In Far geht es eigentlich darum, dass du dich auf eine Reise begibst Du bist eine kleine Figur und ganz alleine unterwegs, zusammen mit einem riesigen Fahrzeug. Und du weißt nicht, wohin die Reise geht. Du nimmst das Fahrzeug einfach mit und du musst das halt immer wieder mit Treibgut füttern, damit es weiterfährt. Irgendwann kommt ein Hindernis und das kannst du halt nur zusammen mit deinem Fahrzeug überwinden. Also es ist so eigentlich das Zusammenspiel von dir und der Maschine und eigentlich das Gefühl von Einsamkeit, das wir so übermitteln möchten.
Ist das das Ziel, dass sozusagen bei den Leuten, die das Spiel spielen, dass Einsamkeitsgefühle entstehen?
Muss nicht unbedingt sein. Also die Reaktionen sind ganz unterschiedlich. Es gibt halt Leute, die freuen sich über eine schöne Landschaft. Es gibt Leute, die finden es cool, wenn sie mit dieser Maschine sich so richtig intensiv befassen können. Oder einfach Leute, die halt die Reise genießen.
Wer erzählt eigentlich die Geschichten in Spielen? Sind das die Spielemacher, die die Geschichte erzählen? Oder sind das die Spieler? Wie würdest du das bei deinem Spiel sehen? Erzählst du diese Geschichte und jemand erlebt sie? Oder ist das so ein gemeinsames Schreiben einer Geschichte?
Es ist eigentlich, wie du sagst, in Far jedenfalls, ist es recht ein gemeinsames Ding, weil eben wir geben dir keinen Dialog vor. Wir zeigen dir Objekte. Und du kannst dann mit diesen Objekten machen, was du willst. Es ist nicht so, dass wir dir genau sagen, was denn passiert ist.
Ist dieses nicht so genau zu wissen, was eigentlich hier los ist, auch ein Teil der Erzählung in dem Spiel?
Ja, auf jeden Fall. Also wir möchten halt, dass der Spieler ein bisschen seine eigene Fantasie benutzt. Und es ist auch immer wieder schön zu sehen, wie die Leute ihre eigene Geschichte erzählen. Also es gibt halt viele Streamer, die spielen das Game an. Dann entstehen so ganz viele unterschiedliche Geschichten. Und das finden wir eigentlich sehr schön. Also man kann es vergleichen mit einem guten Buch lesen oder einen Film gucken, außer dass du halt selber dir die Geschichte erspielst.
Ohne jeglichen aufklärerischen, missionarischen, didaktischen Hintergrund. Also das heißt, es geht in dem Sinne wirklich nur um 3 Stunden gute Unterhaltung.
Jo, ich meine, es gibt dann Leute, die über irgendwie Klimawandel und gewisse Themen ins Spiel einbringen, was wir eigentlich auch cool finden. Aber das war jetzt nicht die Grundmessage, die wir erzählen wollten.
Es bekommt mehr Aufmerksamkeit. Das ist ja auch unser Thema, mehr Aufmerksamkeit als Kulturgut. Bekommt man das als Entwicklerin auch mit, dass sich das verändert hat?
Ja, ich würde schon sagen, als ich vor irgendwie 7 Jahren mit dem Studium angefangen habe in Zürich, da war es noch so, ja, vielleicht kriegst du dann mal einen Job, vielleicht auch nicht. Mittlerweile gibt es auch schon Kulturförderung, die immer mal wieder eine Runde Geld in Gameprojekte investiert. Ich glaube, es kommt langsam auch als eigenständiges Medium an, aber das Ganze dauert halt immer ein bisschen. Dadurch, dass halt viele Leute eigentlich nur von den Indie-Games mitkriegen, wenn sie sich auch dafür interessieren, ja, entsteht halt nicht so ein riesiges Marketpotenzial.
Ich fragte mich gerade, ob das vielleicht auch daran liegt, dass es eben tatsächlich im Vergleich zu Büchern oder Filmen oder so, die ja dann auch, wenn zum Beispiel Filmfestival war ja vor kurzem hier in Berlin, dann findet das ja massiv auch in den Feuilletons statt und dann wird das alles besprochen und auf einmal sind dann auch Indie-Filme, wo die Regisseure im Radio zu hören sind oder so. Und das gibt es ja tatsächlich bei Games noch nicht so richtig, oder?
Es gibt schon immer wieder, sag ich jetzt, Dokus oder es gab auch 2 Filme über Independent Games Makers, aber die großen, sage ich mal, Entwicklermessen. Das Problem dort ist halt, dass der Independent-Anteil an Ausstellern ist sehr klein, aber immerhin ist er vorhanden. Ich glaube, es wird sich in Zukunft auch mehr in die Richtung entwickeln, dass Indie-Games mehr wahrgenommen werden. Oder zumindest hoffe ich das.
Ja, zumindest hofft sie das, dass die Indie-Games in Zukunft auch ein bisschen mehr wahrgenommen werden. Und das ist es ja tatsächlich auch. Also sozusagen, worüber wir hier sprechen, diese wunderschönen Spiele mit den wunderschönen Geschichten, die man da erleben kann, das sind ja schon meistens Indie-Games, oder Markus?
Na, ich habe gerade so ein bisschen Bauchschmerzen. Also ja. Weil einerseits die Möglichkeit zum Erzählen von Geschichten oder die Möglichkeit, dass ich sozusagen vor allem die Motivation habe, eine Geschichte zu erzählen und dann auch so ein Spiel machen will, die haben sich schon geändert und die kommen auch häufig von Indie-Teams. Aber das ist nicht so, dass die großen Spiele keine Geschichten erzählen. Also Red Dead Redemption 2, was jetzt gerade sozusagen herumgeht, das ist ja ein unfassbares Riesenspiel. Ich habe das genaue Budget nicht mehr irgendwie im Kopf, aber 3-stellige Millionenbeträge müssen da irgendwie eine Rolle gespielt haben. Und da werden natürlich ganz, ganz, ganz viele Geschichten erzählt. Da wird auch eine ganz große Geschichte erzählt. Also diese Grenze ist da nicht so trennscharf. Das ist eher wie soll man sagen, in der Popmusik. Natürlich gibt es sozusagen den Indie-Künstler, der die schwere, betroffene Perspektive einbringt, aber es gibt durchaus auch Pop-Projekte oder Pop-Königinnen, die etwas zu sagen haben.
ich würde schon sagen, wenn ich das zusammenfasse, an welchem Punkt wir jetzt sind, es werden Geschichten erzählt, es werden Indie-Geschichten erzählt, es werden große Geschichten erzählt.
Viel los, ja.
Es ist viel los. Es sollte aber nicht unbedingt die 1:1 Literaturbrille darauf gepackt werden. Die Stufe drüber, die Frage eben als Kulturgut das zu betrachten, die haben wir an Markus Engels nochmal gerichtet und ihn gefragt, ob er denn der Meinung ist, das bekommt ausreichend Aufmerksamkeit.
Allein wenn man die Verkaufszahlen sich anguckt, wir haben es da mit einem massiv wichtigen wirtschaftlichen und kulturellen Phänomen zu tun. Und das muss natürlich relativ schnell erforscht werden. Wenn man bedenkt, dass Wissenschaft immer relativ träge ist, bis sie an Gegenstände herangeht, dann muss man sagen, da ist in den letzten 20 Jahren auf dem deutschen Markt international extrem viel passiert. Es ist nur eben so, dass die Forschungsperspektiven manchmal ein bisschen verengt sind. Also es geht sehr häufig darum, inwiefern Computerspiele ein tolles Kulturgut sozusagen sind. Das kann man in der Anfangszeit einer Erforschung von Computerspielen mit Sicherheit auch machen. Da muss man das auch machen, damit man klar macht, das ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Inzwischen sind aber 20 Jahre vergangen und man könnte jetzt wirklich auch mehr in Richtung eine Kritik, eine fundierte Kritik des Computerspiels gehen. Man könnte überlegen, welche gesellschaftlichen Konzepte liegen diesen Spielen zugrunde. Neuere Ansätze beispielsweise diskutieren sehr häufig, inwiefern da Leistungsprinzipien zum Beispiel fruchtbar gemacht werden und auch antrainiert werden sozusagen. Und da in dem Bereich, da passiert im Moment noch relativ wenig. Das wird jetzt aber in der nächsten Zeit sehr wahrscheinlich kommen, weil jetzt die Anschlussfragen an die Grundlagenforschung gestellt werden.
Fehlt für die zum Beispiel Kritik, die man dann besser üben könnte, wie Sie gerade gesagt haben, aber bisher auch noch so ein bisschen derjenige, den man kritisiert. Es gibt so einen Text in der Süddeutschen Zeitung aus diesem Jahr, den ich gelesen habe, wo es darum geht, dass den Spielen im Prinzip der Autor fehlt. Ja? Taucht dann Michel Foucault auf, der Philosoph wird zitiert, wo es im Prinzip darum geht, dass der Autor eine unglaublich wichtige Person ist, um das Ganze sozusagen auch nach außen zu bringen. Und dann heißt es in diesem Text eben, ja, das fehlt Spielen noch. Es fehlt so die eine Person, an der man alles aufhängen kann und die man dann aber auch verantwortlich machen kann, wenn was schief läuft.
Ja, das ist aber das ist eine ganz seltsame Romantik, die da drin steckt. Also man wünscht sich sozusagen, man sagt, das ist ein neuer Gegenstand, aber gleichzeitig wünscht man sich die alten Konzepte wieder, die lustigerweise ja schon in der Literaturwissenschaft in den 70er Jahren aufgegeben wurden. Also wenn man sich das zurückwünscht, dann wünscht man sich eigentlich jemanden zurück, der tatsächlich verantwortlich gemacht werden kann, was ja insofern wieder seltsam ist, weil das, was in dem Spiel passiert und ob ich das Spiel spiele und dergleichen mehr, ist ja meine eigene Verantwortung als Spieler oder Spielerin. Die Frage ist sozusagen immer aus rein literaturwissenschaftlicher Perspektive, inwiefern kann man einen Autoren für sein Werk vollends verantwortlich machen? Das ist eine Frage, die bis heute letztlich nicht geklärt ist, weil man sie auch gar nicht so einfach klären kann. Aber jetzt sozusagen einfach sich jemanden zu holen, den man verantwortlich dafür machen kann, das scheint mir ein bisschen zu simpel tatsächlich letztlich zu sein.
Letzte Frage. Glauben Sie, dass wir in irgendeiner nahen Zukunft Computerspiele im literarischen Quartett besprechen werden?
Ja und nein. Ich tippe auf nein. Ich glaube aber sehr wohl, dass es so etwas wie eine feuilletonistische Auseinandersetzung mit digitalen Spielen schon gibt.
Wir hatten auch auf nein getippt eigentlich.
Ja.
Ist aber falsch.
Da lagen wir daneben, Markus. Du bist...
Ich bin Marcel Reich-Ranitzky. Hat man mir zumindest gesagt, nach dem ersten Quartett der Spiele.
Was ist Spielekultur. Das Quartett der Spielekultur.
Es gibt in Deutschland eine Stiftung, die ist letztlich sozusagen von der Industrie, kann man sagen, die Stiftung Digitale Spielekultur. Mhm. Und die hat sich halt genau dieses Problemfeld zur Aufgabe gemacht. Also wir wollen ein bisschen für dieses Bewusstsein sorgen, dass Spiele eben auch Kultur sind und dass man auch drüber reden kann und dass man auch, wie man es halt im literarischen Quartett gemacht hat, also Einwirkung auf die Gesellschaft, aber man rezensiert auch so ein bisschen und redet über die großen Themen, die da angesprochen werden. Und das ist natürlich ein schönes Format. Mhm. Wo auch sofort jeder was verbindet und es ist exakt dieses Ding, also vier Leute sitzen auf einer Bühne und sprechen dann über die Spiele, die sie mitgebracht haben und die erste Folge sozusagen gab es schon. Ich bin da ein Teil und ich hatte da gefragt, ja, wir wissen noch gar nicht, wer von uns dann Marcel Reich-Ranitzky ist und danach wurde mir gesagt, du bist es.
Das ist doch eine Ehre, oder?
Das ist eine Ehre, ja.
Aber ist es denn ansonsten genug angekommen? Wie würdest du diese Frage beantworten? Ist es da, wo es hin muss oder wird es doch noch ein bisschen stiefmütterlich in der Ecke gestellt?
Im Fernsehen läuft jetzt euer Spielequartett nicht, ne?
Nee. Das ist sozusagen, das ist eine, also vor allen Dingen eine Veranstaltung und die gibt es dann auch in einem Online-Video, aber die läuft nicht im Fernsehen. Ich bin jetzt natürlich jemand, der unfassbar befangen ist, diese Frage zu beantworten. Natürlich gibt es das viel zu wenig. Die Sache ist, es gab neulich, und ich muss jetzt schon wieder zu diesem Spiel kommen, anlässlich von Red Dead Redemption 2 eine Diskussion darum, wer schreibt eigentlich über Computerspiele? Und es ist mittlerweile, also in den großen Medien, es gibt Menschen, die sich damit beschäftigen, die das auch feuilletonistisch besprechen. Und ein Problem ist aber, wenn diese ganz großen Sachen kommen, dann kommen sozusagen die Edelfedern der Redaktion oder des Ressorts, die normalerweise nichts damit machen und schreiben dann darüber und schreiben dann aber häufig auch so Allgemeinplätze. Jetzt ist das Computerspiel angekommen in der Kulturgeschichte. So, nein, das ist schon ein bisschen länger. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also es ist mittlerweile da, es ist auch ein bisschen besser, als es ist nur gelitten. Aber von der Gleichbehandlung gegenüber anderen Medien, die auch kulturelle Kontexte verhandeln, also eben Musik, Film und Buch, ist das noch sehr, sehr, sehr wenig. Und da ist noch Luft nach oben, denke ich.
Sind wir unserer Frage dann ein bisschen näher gekommen, Julius? Was würdest du sagen?
Würde ich schon sagen. Also es ist eine ausgewogene Antwort. Das ist doch das, was wir am Ende immer am liebsten haben, oder? Ein sowohl als auch. Nein, aber ich finde schon, dass wir dem näher gekommen sind. Man muss ja auch nicht alles sozusagen mit so einem so Haken dran. Spiele, fertig.
Ja, ist Kulturgut.
Können wir ins Regal stellen?
Ich glaube, was wir auf jeden Fall noch als Aufgabe haben, ist, dass wir hinterher, wenn ihr diese Sendung hört, wir packen in die Shownotes mal alle Spiele, die Markus Richter hier jetzt gerade so en passant genannt hat, damit ihr auch eine Chance habt, euch da ein Bild von zu machen. Was ist deine Empfehlung, wenn, wie Julius und ich jetzt, wir vielleicht noch so ein bisschen unbedarfte kleine Noobs sind? Was ist ein gutes Einsteigerspiel vielleicht?
Das sind so die Fragen, die man total ungern beantwortet, aber ich mache es jetzt mal auf ein Spiel Bezug nehmen, mit dem diese Debatte auch anfing, also im Zug dieses Archivs in Marbach wurde ja gesagt, Dear Esther. Und das ist ein Spiel, das hat den Weg bereitet für ein anderes Spiel, das letztlich so eine Art, als so eine Art Prototyp gilt, für diese Art Dinge zu erzählen. Das ist Gone Home. Gone Home ist ein Spiel, wo man sich durch ein Haus bewegt und nur durch die Dinge, die man in diesem Haus findet, wird eine sehr sympathische, eindrückliche Geschichte erzählt. Das ist schon ein bisschen älter, aber das kann man sich auf jeden Fall antun. Das ist von der spielmechanischen Steuerung nicht komplex und es erzählt eine sehr schöne, berührende Geschichte, ist auch nicht so lang. Das ausprobieren.
Wunderbar.
Da müssen wir eigentlich nur noch eine Aufgabe erfüllen. Genau. Wir müssen auch mit Spielen enden.
Genau, weil unser Hörer Christian hat zu Recht bemängelt, dass in der letzten Sendung kein Quiz am Ende der Sendung war.
So geht das nicht.
Es tut uns natürlich unfassbar leid. Wir haben ja dieses Spiel gespielt, Orwell. Und wir würden euch jetzt nochmal eine kleine Sequenz daraus vorspielen, also wie wir dieses Spiel spielen. Und hört ganz aufmerksam zu, weil danach kommt eine Frage. 13. April 2017, 12 Grad. Ein kalter Tag, aber sonnig.
Die Uhren schlugen was? 13?
13. Das war nämlich eine Referenz, eine kulturelle Querreferenz. Und wer von euch uns sagen kann, was für eine Referenz das war, auf was? Ja, woher kennt man das? Ein kalter, klarer Tag, die Uhren schlugen 13. Schreibt uns an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de und wer uns die richtige Antwort sendet, wird wie immer
mit nichts belohnt.
Außer, dass wir eine warme Erwähnung für euch in der kommenden Sendung haben.
Genau. So eine Art feuchter Händedruck quasi. Ich wusste es übrigens nicht, gebe ich auch zu, deshalb bin ich sehr gespannt auf die Antworten. Wird dann nächste Woche aufgelöst und nächste Woche sind wir auch, kann man so sagen, ein lakonisches Quartett.
Ein literarisch-lakonisches Quartett. Alle vier zusammen.
Geht es dann um Bücher. Ganz schnöde. Nicht Computerbücher, sondern auf Papier. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Auch das oder ob nicht, könnt ihr uns natürlich an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de mailen. Und dann nächsten Donnerstag wieder dabei sein.
Bis dahin.
Tschüss. So, können wir eigentlich...
War doch gut, oder?
Guck mal, wer hier gerade schreibt. Christine?
Hey Julius, hier ist Christine. Ich wollte mich kurz melden. Heute ist doch die Aufzeichnung von Lakonisch Elegant zu diesem Computerspielthema. Und ich bin gerade noch voll in der Vorbereitung. Ich game mich durch die Games-Welt, wie man sicherlich professionell so sagt. Und ich komme
so
einfach eine Stunde später erst. Das heißt, es wäre gut, wenn wir einfach eine Stunde später anfangen könnten mit der Aufzeichnung, okay? Bis später. Tschüss.
Ja, bis später.
Ups.